Ja, zunächst einmal einen ganz herzlichen Gruß aus der Gemeinde Windhagen, Gummersbach-Windhagen. Wir waren ja zum Reisedienst dort in der Gemeinde. Einige aus unserer Mitte waren zum Reisedienst. Jörg war in einer Gemeinde, Gerhard war in einer Gemeinde. Wir waren dort und lassen also ganz herzliche Grüße mitgeben euch an euch als Gemeinde. Wir freuen uns, dass wir so ein wenig Kontakt haben können zu anderen Gemeinden. Das ist ja immer so auch ein Kennenlernen. Ich war eben in einer Gemeinde, die ich noch nie kennengelernt habe, noch nie dort gewesen bin. Und es ist schön wahrzunehmen, dass es nicht nur unsere Gemeinde und vielleicht die ein, zwei Nachbargemeinden, die wir kennen, gibt, sondern eben auch Gemeinden an ganz anderen Stellen in ganz anderer Art und Weise. Heute ist der vorletzte Tag des Kirchenjahres. Das Kirchenjahr läuft ja immer ein wenig anders herum, weil mit dem Advent, wenn Jesus beginnt, die Kirche feiert dann das neue Jahr, geistlich gesehen das neue Jahr. Mit Jesus fängt alles neu an. Das heißt, die letzten Sonntage im Kirchenjahr sind dann die Sonntage im November und das ist dann der Volkstrauertag heute und der Ewigkeitssonntag am nächsten Sonntag. Das ist so ein wenig die Struktur, die das Kirchenjahr hat. Volkstrauertag, das ist so ein Tag, ja, auf den möchte man manchmal verzichten. Und doch, dieses Jahr ist es ganz besonders. Wir gedenken der Toten der beiden großen Weltkriege. Vor 100 Jahren wurde der Erste Weltkrieg beendet. Und das ist allerdings schon ein Datum, was in besonderer Weise uns als Deutsche prägt, uns als Mitteleuropäer prägt. Das erste Mal, wo weltweit miteinander gekämpft wurde zum gleichen Datum. Und es sind viele Millionen Leute umgekommen, Menschen umgekommen, ganze Gegenden verwüstet, wo heute noch Bomben liegen und Granaten liegen, die immer wieder noch detonieren, wo Rehe rüberlaufen und dann in die Luft fliegen. Das heißt, das sind Dinge, die wirklich Europa geprägt haben. Deutschland ganz besonders, das Ende des Ersten Weltkrieges war auch das Ende des Deutschen Kaisers, Anfang der Weimarer Republik, all diese Dinge, die Umbruchzeiten, die Straßenkämpfe in Deutschland. In Hamburg weiß ich, mein eigener Onkel hat noch mitgekämpft in diesen Ganzen, wo die Rechten gegen die Linken und all diese Dinge. Und es ist zu Recht die Frage, was wird sich denn wieder tun, wenn immer wieder Rechte auch in die Straße und auf die Straße gehen, Parolen rufen. Weimarer Republik, Straßenkämpfe. Für uns heute ist das sehr weit weg. Wer erinnert sich noch daran? Wer kennt noch Menschen, die aus dieser Zeit berichten können, als die Rechten gegen die Linken und all diese Dinge? Und es wurde mit scharfer Munition in Deutschland geschossen. Bürger schossen aufeinander, nur weil es irgendwie zur anderen Partei gehörte. Zeit des Friedens, Zeit des Wohlstandes und dann Volkstrauertag. Passt das überhaupt zusammen? Kann man nicht auf so einen Tag verzichten? Was soll das überhaupt? Und doch, wir wissen aus der Geschichte Israels, dass die Zeit des Wohlstandes und die Zeit des Friedens immer auch eine Zeit der Versuchung ist. Wozu brauchen wir Gott? Wir haben doch alles. Wozu brauchen wir Gott, den wir bitten? Wozu braucht man Gebete? Wir haben alles. Wofür sollen wir beten? Wohlstand und Zeit des Friedens ist immer eine verführerische Zeit. Je besser es den Menschen geht, desto weniger wird Gott gedacht. Und das erleben wir natürlich ganz genauso. Und damals in Israel war die Zeit vor dem Exil, die Zeit vor dem Moment, wo Gott Israel gestraft hat und nach Babylon geschickt hat und hat abführen lassen, eine Zeit des Wohlstandes und eine Zeit des Friedens. Was willst du denn, Jeremia, und wie die Propheten alle heißen? Was drohst du uns die Strafe Gottes an? So gut hat es uns noch nie gepasst, so gut ist es hier in Israel noch nie gegangen. Zeit des Wohlstandes ist immer auch eine Zeit der Anfechtung und der Problematik. Das heißt, wenn wir den Wochenspruch uns nochmal vor Augen führen, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Es geht also nicht nur um dieses Diesseits. Es geht nicht nur darum, um Karriere und um Wohlstand, um gutes Leben, um Gesundheit, um ein kleines Häuschen und um einen Weinberg, unter dem man dann sitzt. So ist es ja in der Bibel verheißen. Wir haben ja alle diese Dinge. Das ist offensichtlich nicht alles, ein gutes Leben. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist schon ein Wort, Da wird man erinnert an Dinge, an die man eigentlich nicht erinnert werden möchte. Es geht auch um Gericht. Es geht darum, dass wir mit den Maßstäben Jesu konfrontiert werden. Und nicht nur mit den Maßstäben des Wohlfühlens. Mir geht es gut, was soll Gott schon? Das muss man wissen, das muss man sich sicherlich immer mal wieder vor Augen führen. Es geht um die Maßstäbe, die vor Gott gelten und nicht nur meine Wohlstandsmelodie. Deutschland, Europa, eine Insel der Seligen. Darum wollen alle hierher. Das kann man ihnen nicht verdenken. Wir wollen auch hierher. Wir wollen nicht woanders hin. Kann man es verdenken, dass die Umbrüche, die wir weltweit erleben, eben uns in besonderer Weise betreffen? Kann man das den Menschen verdenken? Und doch haben wir den Eindruck, dass die Zeit des gemütlichen Wohlstandes vorbei ist. Man hatte sich vor 100 Jahren erhofft, wenn der Kaiser weg ist, wenn Demokratie anfängt, dann wird es so richtig gut in Deutschland und dann ging es erst richtig los. Black Friday und all diese Dinge geschahen dann ja erst und dann 33, die Machtergreifung. Die Demokratie hat das befördert. Man hatte gehofft, mit der Abdankung des Kaisers und mit dem Ende des Ersten Weltkrieges wird es gut und es ist nicht gut geworden. Und auch wir haben heute den Eindruck, dass die Zeit des gemütlichen Wohlstandes aufhört, zu Ende geht. Man kämpft wieder um die Wahrheit, man kämpft wieder um die Richtigkeit, um die alternativen Fakten. Was ist denn wahr? Das, was das Bild sagt oder das, was der Zeuge sagt, oder hat er sich das alles nur zurechtgelegt und das Bild ist gefaked, geschönt? Hat er wirklich das gesagt, was er gesagt hat, oder hat er nur das gemeint, was er gemeint hat? Und wenn aus USA irgendwas gezwitschert wird, dann steht die Welt wieder Kopf. Wir haben den Eindruck, dass die Zeit des gemütlichen Wohlstands zu Ende geht. Das Wort des Kampfes der Kulturen macht die Runde. Und man hat auch den Eindruck, dass auf deutschen Straßen mittlerweile wieder dieser Kampf der Kulturen anfängt. Und diesmal geht es vielleicht nicht nur um rechts und links, sondern es geht um ganz andere Sachen auch. Weltweit verändert sich etwas und eben auch hier in Europa. Weltweit ist es schon nicht mehr die Zeit des Friedens. Die Zeit, wo man sagen konnte, endlich ist der Zweite Weltkrieg zu Ende. Mittlerweile fürchten wir den Dritten und haben die Waffen für den Dritten schon geschmiedet. Aber auch eine andere Frage, die Verfolgung. Open Doors veröffentlicht, aktualisiert seit Jahren Zahlen und Fakten, die Verfolgung von Christen, der Weltverfolgungsindex. Ich habe den für 2018 mal auf der Folie mitgebracht. Je roter und dunkler, desto stärker ist die Verfolgung. Nordkorea ist absolute Spitze. Und es wird deutlich, dass es bei weitem nicht mehr alle Länder sind, wo Frieden herrscht. Und die Frage ist, haben überhaupt alle Länder jemals Frieden gehabt? Konnten überall Minderheiten gut leben? Und dass jetzt Deutschland und Mitteleuropa grau ist, also keine Farbe haben, das war vor 50, 70, 80 Jahren noch ganz anders. Da sind Juden verfolgt worden. Mittlerweile verbrennen in Deutschland wieder jüdische Fahnen. Und Juden werden verprügelt. Wir haben den Eindruck, dass die Zeit des gemütlichen Wohlstands zu Ende geht. Und es gefällt uns nicht. Wir wollen es nicht wahrhaben. Und doch muss uns deutlich sein, diese Zeit der Verfolgung ist für Christen üblich. Seit 2000 Jahren. Die Christen sind so in die Gesellschaft, in die Geschichte, in die Kirchengeschichte eingestiegen, dass Verfolgung für sie selbstverständlich war. Wenn man Christ werden wollte, musste man damit rechnen, dass man verfolgt wird. Vor die Löwen oder in Rom verbrannt als Fackel oder wer weiß was. Die Zeit des gemütlichen Friedens, vielleicht hat es für Christen nur an der einen oder anderen Stelle solche Zeiten gegeben. Trauer darum. Und für uns in der westlichen Christenheit ist das vielleicht eher in Vergessenheit geraten, vielleicht verdrängt worden, vielleicht verlernt worden. Aber für die Christenheit ist Verfolgung eine Realität, die über 2000 Jahre existent war, immer wieder. Das sollten wir wissen. Und die Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine Gnadenzeit besonderer Weise. Möglicherweise wird es anders. Und daher auch der Predigttext zu diesem Sonntag, ein Predigttext aus der Offenbarung 2, die Verse 8 bis 10, bis 11. An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und nun wieder lebt. Ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst. Und ich weiß, in welcher Armut du lebst, doch in Wirklichkeit bist du reich. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang werdet ihr leiden müssen. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem wird der zweite, der ewige Tod, nichts anhaben können. Ich kenne die Verfolgung, sagt Jesus in diesem prophetischen Wort an Johannes, was er weiterleiten soll an die Gemeinde in Smyrna. Ich kenne die Verfolgung und ich schaffe sie für dich nicht ab. Dieser Nebensatz, der ja in all dem, was in den Sendschreiben, in den 7 Sendschreiben in der Offenbarung Kapitel 2 und 3 steht, ist ja ein bitterer Satz. Ich sage es dir, damit du dich darauf vorbereitest, aber ich sage es dir nicht, weil ich es abschaffen will. Ich kenne Verfolgung, ja. Und du wirst sie erleben, ja. Das ist ein Satz, den man nicht gerne hört. Und doch gehört er zur Botschaft Jesu an uns als Gemeinde mit dazu. Den Wohlstand, den Frieden, den wir heute haben, ist eine Gnadenzeit, die nicht selbstverständlich ist. Wir sollten auch nicht so tun. Der Teufel plant etwas gegen dich, gegen euch. Und ich werde es nicht hindern. Man kann es kaum hören. Man will es nicht hören. Sei treu, bleib treu. Wozu ist Glaube da, wenn Gott so etwas verheißt? Ist Gott nicht dazu da, dass es mir gut geht, Wohlstand, keine gesundheitlichen Mängel, keine Schwierigkeiten? Und wenn er das nicht tut, kann er gehen, wohin der Pfeffer wächst. Was ist Glaube? Wer ist Gott für mich? Ist er derjenige, der für mein Wohlergehen zu sorgen hat? Oder bin ich da, um ihm die Ehre zu geben? Diese Frage nach dem Sinn meines Lebens, die Frage nach dem Sinn deines Lebens ist ja durchaus gestellt an so einer Stelle. Was ist mein Leben wert? Am Anfang der Offenbarung des Johannes sind diese 7 Sendschreiben an die Gemeinden, für die Johannes zuständig war. 7 Gemeinden relativ nahe beieinander in Kleinasien, der heutigen Türkei. Dort gab es eine große Judenschaft und eine wachsende Christenheit und eine Erweckung in Ephesus. Und dass das Konflikte bringt und birgt, ist immer wieder in der Kirchengeschichte bezeugt. Da, wo das Christentum, das Wort Jesu wächst, ist der Gegner Jesu, der Teufel, auf dem Plan. Das müssen wir wissen. Nur da, wo die Christenheit einschläft, kommt niemand, sie aufzuwecken, es sei denn, wir wachen auf selber. Da, wo die Christenheit einschläft, da kommt niemand, sie aufzuwecken. Lass sie in Ruhe schlafen. Da, wo wir uns fest an das Wort Gottes halten und bekennen zu unserem Herrn, da gibt es Ärger. Und das ist die Realität. Die Gemeinden in Kleinasien haben das erlebt. Johannes ist in der Gefangenschaft auf der Insel Patmos. Jesus begegnet ihm und in den ersten Kapiteln bringt er ihm eine Botschaft für seine Gemeinden, die er an sie weitergeben soll. Christen geben Anstoß. Christen geben Anstoß da, wo sie das verkünden, was ihnen von Jesus her verkündet ist. Denn Jesus, der Messias, ist ein Messias am Kreuz, am Fluchholz. Das ist für Juden unerträglich. Das gibt für Juden eine Anfechtung sondersgleichen. Wie kann der Gesegnete am verfolgten Holze hängen? Das geht doch gar nicht. Entweder er ist gesegnet oder er ist verflucht. Beides ist nicht möglich. Entscheidet euch als Christen. Für Juden ist die Botschaft der Christenheit eine Anfechtung bis heute. Wie kann der Gesegnete, der Messias, der von Gott Gesandte, an dem Ort hängen, wo er verflucht ist? Das passt doch nicht. Und für die Griechen ist es eine große Problematik, für die Heiden, den Sohn Gottes zu glauben, der leidet, der Schmerzen hat, der sich nicht wehrt, der nicht die Macht hat. Entweder ist er der Allmächtige oder er ist derjenige, der keine Macht hat. Was erzählt ihr als Christen? Da, wo wir dieses Wort von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, sagen, ecken wir an. Und je deutlicher und klarer wir sagen, desto stärker eckt die Christenheit an. Und je weniger wir davon erzählen, desto mehr Wohlstand und Frieden haben wir. Aber es ist nicht der Friede Jesu. Ist es das eingeschlafene Christentum? Mehr nicht. Es ist kein Friede. Und das müssen wir uns deutlich machen. Da, wo wir zu Jesus stehen, haben wir Probleme. Die Anrede Jesu in diesem Bibeltext, in diesem Predigtabschnitt, ich bin der Erste und der Letzte. Eschaton steht da, der Letzte, also der Ewige. Ich bin derjenige am Anfang und am Ende. Ich bin gestorben und siehe, ich lebe. Da ist kein Platz mehr. Bei demjenigen, der sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und dazwischen ist nichts, ist kein Platz. Da gibt es keine Toleranz für andere Glaubensrichtungen. Das macht uns Mühe. Nicht ein bisschen Frömmigkeit von hier und ein bisschen Religiosität von hier. Man kann doch nicht nur Jesus. Wenn Jesus sich so vorstellt in Smyrna, ich bin der Erste und der Letzte und dazwischen ist nichts, gibt es Ärger. Das kannst du doch nicht so sagen. Wo ist denn Platz für meinen Gott? Ob er jetzt Zeus, Jupiter, Mars, Venus, wie auch immer diese Götter von damals hießen, oder all die Mysterienkulte, Kybele und was auch immer, Midrasch. Das gibt Ärger, wenn Leute hören, dass das, was sie glauben, vor Gott nicht gilt. Je schärfer und je klarer wir das sagen, desto mehr Ärger kriegen wir, desto stärker wird die Verfolgung. Je weniger wir das betonen und uns trauen zu sagen, desto friedlicher und eingeschlafener wird unser Glaube. Und das ist die Frage an uns am Volkstrauertag. Da gibt es nur Ja oder Nein, dafür oder dagegen, kein Platz für Vermischung. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Jeder streut sich so wie in einer Suppe alles zusammen, was man so gläubigen Suppe nennen kann. Ein wenig Buddhismus, ein wenig Meditation, ein wenig von rechts und links und jeder hat so sein eigenes Süppchen. Das zählt vor Christus nicht. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Stehst du auf seiner Seite oder nicht? Ja oder nein? Bist du bereit, ein Wort zu sagen? Wenn dein Lehrer sagt, so wie es bei mir war, unser Chemie- und Biolehrer, ich werde euch heute beibringen, warum es keinen Gott geben kann. Und mir ist da auch erstmal das Schlucken schwer gefallen. Ich werde euch heute beibringen, warum es keinen Gott geben kann. Und ich habe ihn gerade erlebt. Da muss man sich schon überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Wie macht man denn das, jetzt zu Christus zu stehen? Und der Lehrer, der alle Weisheit und alle Dinge von vorne sagen kann. Der Anspruch Jesu fördert Konflikte. Und das muss uns bewusst sein. Der Anspruch Jesu fördert diesen Konflikt, in dem wir stehen. Muss ich? Dankeschön. So gnädig das Evangelium, die frohe Botschaft ist, so hoch ist der Absolutheitsanspruch Jesus. Wenn die Christen mit dem Wort Christos Kyrios in das griechische und römische Weltreich hineingekommen sind, Christos Kyrios, da hört man ja noch vom Deutschen her das Wort König, Christus ist der König. Dass da der Cäsar in Rom sich auf den Schlips getreten fühlt, das kann man doch schon riechen. Wenn die Christenheit Christus ist der Herr, Christos Kyrios sagen, er ist der Herrscher, dass sich da alle anderen Herrscher auf den Schlips getreten fühlen. Und je öffentlicher man so ein Wort sagt, desto stärker wird diese Situation. Damit muss man rechnen. Damit muss man rechnen, damit kann man rechnen. Da ist 1 und 1, 2 und nicht mehr und nicht weniger. Redest du so mit deinen Nachbarn? Vielleicht ein wenig weiser, natürlich. Vielleicht ein wenig verständnisvoller. Und doch, weißt du, wo du deine Ewigkeit verbringst? Wissen deine Nachbarn, dass es überhaupt eine Ewigkeit gibt und nicht das ewige Nirvana, das Nichts? Dass wir vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen? Das Wort Martyrein heißt eigentlich nur Zeuge sein. Zeuge sein vor Gericht. Etwas bezeugen. Aber selbst im deutschen Sprachgebrauch ist dieses griechische Wort Martyrein mit einem ganz anderen Nachhall verbunden. Da ist etwas von Tod mit drin. Für den Glauben sterben. Wenn ich Christus bekenne, wenn ich Zeuge Jesu bin, für ihn Zeuge bin, ich weiß, dass er lebt, er ist mir begegnet, dann kommt automatisch dieses Wort Martyrein in mein Leben hinein. Wenn ich Zeuge für Jesus bin, dann kann es mir schon mal ans Leder gehen und das müssen wir wissen. Und wenn die Zeiten sich ändern, müssen wir das wissen. Und je klarer wir für die Botschaft Jesu auftreten, desto mehr müssen wir wissen, dass das Wort Martyrein eigentlich nur heißt, bezeugen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Sich vorbereiten. Warum sagt Jesus das eigentlich? Er möchte, dass Johannes seine 7 Gemeinden vorbereitet. Er möchte die Christenheit vorbereiten. Es muss so kommen. Aber fürchtet euch nicht. Es muss so kommen. Und er sagt auch, der Teufel plant dies und jenes und hier und da. Fürchte dich nicht. Ich kenne die Lästerung, ich weiß um das, was du jetzt schon erdulden musst, aber das ist nur der Anfang. Dankbar sein können wir für die Zeit der Gnade, die uns Christus gibt. Sie nicht verschleudern, sie nicht vergeuden. Da, wo uns noch die Türen offen stehen, können wir und sollen wir das Evangelium, das Reich Gottes hineinsagen und das Reich Gottes bauen. Vertrödel deine Zeit nicht. Das, was Gott dir anvertraut hat, das, was Christus dir anvertraut hat, gebrauche es, um das Reich Gottes zu bauen, solange noch Zeit der offenen Türen ist. Die Zeiten scheinen sich jetzt zu verändern. Und das sollten wir wissen und sollten uns darauf vorbereiten. Jesus ermutigt die Gemeinde in Smyrna und die Gemeinden insgesamt, fürchtet euch nicht, aber er kann nicht versprechen, dass das Leid aufhört. Interessanterweise macht er deutlich in der Prophetie, euer Leid wird nur 10 Tage dauern. Das macht vielleicht ein wenig Hoffnung. Das Leid, die Anfechtung, dauert nicht die Ewigkeit lang, denn die Ewigkeit lang gehört Christus. Es sind 10 Tage, es ist eine begrenzte Zeit. Und das auszuhalten, das durchzuhalten, um Jesu Willen, offensichtlich geht das. Es wird nicht verheißen, dass das aufhört, sondern fürchte dich nicht. Sei treu. Pistos heißt treu, Pistis ist der Glaube. Treue und Glaube gehört fürs Neue Testament unmittelbar zusammen. Treu an Christus zu bleiben, ist mit dem Glauben gleichgesetzt. Pistos und Pistis kommt aus der gleichen Wortfamilie, das hört man. Glaube, sei treu, glaube weiter. Was ist der Glaube wert? Was ist mir der Glaube wert? Was würde ich alles erdulden und wann würde ich umknicken? Sich innerlich vorzubereiten, was müsste passieren, damit ich anfange umzufallen? Wie viel Druck müsste von vorne von meinem Biologielehrer kommen, bis ich sage, ja, Sie haben recht, es gibt gar keinen Gott, ich habe mir es nur eingebildet. Was müsste von deinem Chef, von deinem Professor kommen? Diesen Job können Sie bei uns in der Firma nur haben, wenn Sie nicht so verrückte Sachen glauben. An Jesus glaubt doch heute keiner mehr. Ich kann so einen nicht gebrauchen bei mir in der Firma. Der glaubt ja noch. Bei mir zählen Fakten und Zahlen, aber nicht sowas. Entscheiden Sie sich, Sie können diesen Job haben. In der DDR war es ja so. Ein Studienplatz konntest du nur bekommen, wenn du nicht in der Kirche warst. Einen Arbeitsplatz konntest du nur bekommen, wenn du nicht aktiv in der Kirche, in der Gemeinde tätig warst. Und viele Christen sind umgefallen. Ja, man muss ja nicht zur Kirche gehören, man kann ja innerlich irgendwie auch beten oder was. Ja, wann betest du innerlich irgendwie? Ohne Gemeinde, ohne feste Zugehörigkeit zur Gemeinde. Dann ist der Glaube doch ein, ja, man kann ja mal, habe ich bloß heute vergessen, aber eigentlich könnte man ja. Wenn die Gemeinde, die bloße Gemeindezugehörigkeit reicht, dass du keinen Studienplatz mehr kriegst, wann würdest du umfallen, umkippen? Du kannst heute nach Hause, aber du musst abschwören, dem Glauben und Jesus und der Gemeinde und was nicht alles und musst noch 10 weitere verpfeifen. Was wäre dir dein Glaube wert? Was wäre dir deine Freiheit wert? Was wäre dir dein Leben wert? Wann würdest du umkippen? Wahrscheinlich wird in den nächsten Jahren diese Frage stärker werden. Als Deutsche hatten wir das hier schon mal in Anfängen. Nicht sehr stark, aber in Anfängen. Und es hat für viele schon gereicht, dem Glauben abzuschwören, so ein wenig Anfechtung. Wie viel bräuchte es für dich? Es wird um ein klares Bekenntnis gehen. Es wird um ein klares Bekenntnis gehen zu Christus. Und in diesem römischen Reich gab es die Erweckung nicht nur, aber eben auch in Ephesus und in Korinth. Je klarer wir uns zu Christus bekennen, desto klarer wird sich Jesus auch zu uns bekennen. Desto stärker werden wir das erleben, was das Neue Testament verheißt. Dinge und Taten aus der Hand Gottes, die wir nicht mehr selber stricken können. Wir können organisieren, dies und jenes planen, selbstverständlich. Aber bestimmte Dinge, Zeichen, Wunder, das können wir nicht stricken. Aber je stärker wir zu Jesus stehen, desto stärker wird sich Jesus zu seiner Gemeinde stellen, und zwar zu seiner Gemeinde, die ihn verherrlicht und nichts anderes. Am Volkstrauertag nachzudenken über den Wert des Glaubens, Ist der Glaube nur dazu da, die deutschen Koppelschlösser Gott mit uns zu segnen und die Waffen zu segnen, mit denen man sich im Ersten Weltkrieg die Köpfe eingeschlagen hat und die Lungen vergast hat, verätzt hat, im Namen Jesu, im Namen Gottes? Darauf können wir verzichten, sicherlich. Aber da muss man nachdenken darüber. Was ist mir mein Glaube? Was ist mir mein Leben wert? Ich kenne das, sagt Jesus. Wenn man da im Griechischen mal reinschaut, da steht das Wort Euda. Da geht es nicht um Ginosko, da geht es nicht darum, dass ich das gelernt habe und sozusagen prinzipiell von meinem Verstand her weiß. Ja, ich weiß, du hast Schwierigkeiten, ich weiß das, ja. Sondern da steht Euda. Ich habe das erlebt. Ich bin mit da drin gewesen und mit dir da drin. Euda ist eine Beziehung. Eine Gemeinschaft. Und das ist interessant, dass im Griechischen dieses Wort gewählt wurde. Das hat Jesus nicht dazugelernt durch Unterricht, durch Beobachtung, durch Verstand, sondern das hat er selber erfahren und weiß, was es heißt. Nicht, dass er das immer wegmacht, aber er weiß, in welcher Situation du heute stehst und er leidet mit dir. Und er schenkt dir für diese Situation Kraft und seinen Segen. Euda, da schwingt eine Beziehung mit, ein Mitgefühl, das Wort des Trostes, die Anteilnahme, das ist mir nicht gleichgültig. Das ist mir nicht gleichgültig. Wie können wir uns darauf vorbereiten? Paulus kennt diese Situation. Er ist mehrfach in Kleinasien verprügelt worden, mehrfach gesteinigt worden, bis zum Tod, bis zum medizinischen Tod. Er ist tot aus der Stadt geschleift worden und dann hat ihn Gott wieder neu erweckt, mehrfach. Er berichtet in einer Stelle, dass er vor den wilden Tieren, in die wilden Tiere hineingeworfen wurde, hat das irgendwie auch überlebt. Leider wissen wir nicht viel davon. Paulus weiß, was es heißt, Verfolgung zu haben. Und er schreibt im ersten Römer, im Römerbrief Kapitel 1, wenn du den Text nochmal auflegst: Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Eigentlich müsste man sagen, immer noch nicht. Sie haben es immer noch nicht geschafft, dass ich mich nicht mehr traue, für Jesus auf die Straße zu gehen. Punkt. Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, für das Evangelium, denn ich weiß, es ist ein Evangelium. Denn sie ist eine Kraft, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, dann aber auch alle anderen Menschen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es schon in der Heiligen Schrift: Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Im Lutherdeutsch heißt das: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich weiß, dass es eine Kraft ist, die trägt. Deswegen halte ich nicht meinen Mund. Obwohl ich deswegen Ärger kriege, schäme ich mich nicht. Und Paulus hat beides erlebt. Den Ärger, den es bringt, und die Kraft Gottes, die durch ihn wirkt. Wenn du Gott erleben willst, stell dich ganz auf seine Seite. Nicht nur halb, nicht nur viertel. Je stärker du auf seiner Seite stehst, desto eher merkst du, was er tragen kann. Und er trägt dich zuallererst. Das sollte uns wichtig sein. Nicht schämen. Matthäus 10, Vers 32, 33, das habe ich nicht mehr abgeschrieben. Wer mich vor den Menschen bekennt, den bekenne ich vor meinem himmlischen Vater. Oder Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das Bekenntnis in der Öffentlichkeit hat offensichtlich Auswirkungen auf die Ewigkeit vor Gott. Das Bekenntnis in der Öffentlichkeit, dass ich mich offen zu Jesus bekenne, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Das müssen wir wissen. kneif nicht. Zuck nicht zurück, wenn es Ärger gibt. Geh nicht auf den Rückzug, wenn jemand von vorne dir irgendwas androht. Klar zum Evangelium stehen. Da kann man sich innerlich darauf vorbereiten. Da kann man schauen, dass man die klaren Worte im Paulusbrief oder Jakobus oder wo auch immer da Worte stehen, die in deinem Herzen Grund und Boden finden, um präzise und klar zu sagen, worum es im Evangelium geht. Punkt. Wenn du mit dem Herzen an Jesus glaubst und ihn mit deinem Munde bekennst, bist du erlöst. Das geht ganz schnell. Das ist ein kurzer Satz. Solche Sätze kennen, die Bibelstellen dazu auswendig kennen. Christen in der Verfolgung haben es immer als große Hilfe empfangen, wenn sie Bibelstellen auswendig kennen. Lerne Bibelstellen auswendig, dass es in dir lebt, das Wort Gottes. Dass du daraus selber leben kannst. Einander ermutigen. Das Wort, was Jesus an Petrus sagt, heißt: Du aber, hernach, wenn das alles vorbei ist, dann stärke die Brüder und Schwestern sicherlich auch. Einander stärken und ermutigen gehört zu unserem Leben als Kinder Gottes mit dazu. Gemeinde muss zusammenwachsen, Reich Gottes muss zusammenwachsen, es muss Gemeinschaft entstehen. Du bist nicht nur alleine Reich Gottes, sondern die Stärke des Reiches Gottes ist die Gemeinschaft vor Christus. Tritt diese Gemeinschaft der Jünger Jesu nicht mit Füßen. Rede nicht schlecht über sie. Fördere sie da, wo sie entsteht und sei Teil davon. Verachte nicht das Reich Gottes da, wo es sich versammelt, sondern sei Teil davon. Satan plant ungute Dinge, das sollten wir wissen. Prophetien wie hier in der Offenbarung helfen, davon zu wissen, aber sie sollen uns nicht verängstigen. Aber das innere Vorbereiten könnte heißen, die Realität des Teufels ernst zu nehmen. Die Finsternis ist eine Realität. Die finstere Jenseitigkeit, wie auch immer man das formuliert, ist eine Realität. Die Bibel redet davon, dass Satan Dinge gegen dich plant und durchführt. Anfechtungen sind zeitlich begrenzt. Wenn du in Anfechtungen bist, sie werden nicht die Ewigkeit überdauern. Denn nur alleine Christus ist ewig. Anfechtungen sind zeitlich begrenzt. Jesus nennt hier 10 Tage. Das ist manchmal nicht viel, manchmal ist es sehr viel, natürlich. Anfechtungen sind zeitlich begrenzt. Das Beste geben für Jesus. Gott hat in Jesus Christus sein Bestes gegeben, seinen Sohn gegeben. Jesus hat mit dem Hingeben seines Lebens das Beste gegeben. Die letzte Konsequenz wäre dann, dass auch ich mein Bestes gebe, mich ganz gebe, also auch im Bedarfsfall mein Leben, wenn es dann so weit kommen muss. Gebet. Beten, solange uns Gott noch Gnadenzeit schenkt. Auch wenn er uns mit diesem Predigtext daran erinnert, dass es eine unverdiente Gnade ist, so wie wir hier leben können. Beten, danken Gott dafür, dass er uns das ermöglicht und Fürbitte halten für die verfolgten Christen, die in ganz anderen Situationen jetzt zur Zeit leben und das erdulden müssen. Ich fände es schön, wenn wir jetzt uns Zeit nehmen zu beten. Ich würde euch bitten, vielleicht zum Gebet aufzustehen und in 3er, 4er, 5er, 6er Gruppen sich zusammenzustellen, um für die Christenheit in der Verfolgung zu beten, die nicht in dieser Vorrechtssituation lebt, ohne Verfolgung zu sein wie wir. Lasst uns miteinander beten, steht auf und findet euch in Gebetsgruppen zusammen, um für die Christen in Verfolgung zu beten. Ich schließe das Gebet mit einem Gebet dann ab.